Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht eine neue Folge Parallelwelten vor der Tür. Hallo Rick.
Hallihallo. Wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.
Oh, das habe ich schon ganz vergessen.
Ja, guck mal, ja, den habe ich noch drauf. Wenn man Kinder hat, kennt man den.
Ja. Wollte gerade sagen, mit Kindern im Haus ist Weihnachten sowieso, glaube ich, ein ganz anderes Level.
Obwohl ich dazu letztens ein witziges Meme gesehen habe. Der hat gesagt, Weihnachten für Väter ist auch richtig spannend immer. Weil wenn Bescherung ist, dann sitzen die auch mit am Tisch und denken sich, oh, was haben wir den Kindern denn gekauft dieses Jahr?
Ja, das habe ich mir gestern gedacht, als du meintest, wir müssen die Folgenaufnahme verschieben, weil ja, voll Stress und Weihnachten und so. Und dann dachte ich mir, ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich 30 Geschenke weniger kaufen musstest als ich, weil sich Leo um alles kümmert.
Das Meme war auch so, wenn du jemals deinem Vater für ein Weihnachtsgeschenk gratuliert, dich bedankt hast bei deinem Vater für ein Weihnachtsgeschenk, dann bist du ein fucking Idiot. Nee, die Geschenke, ich hole ich tatsächlich morgen noch ein paar. Also ich mach noch ein bisschen was. Der große Unterschied ist ja, das ist mein erstes Weihnachten, wo ich nicht irgendwie am 23. Dezember aus dem Trainingslager komme und dann feiert man so Weihnachten.
Stimmt.
Und dann ist man wieder ewig weg, sondern ich habe die Weihnachtszeit zu viel größeren Teilen als sonst normal zu Hause verbracht. Und deswegen gab es halt auch so Weihnachtstraditionen wie heute Familienessen der Zabels, beziehungsweise halt ich mal der familiäre Teil meiner Mutter. Da waren alle zusammen, vierte Adventsessen. Letztes Wochenende, am dritten Advent, haben wir das mit Leonies Familie gemacht und ja, waren das ein oder andere Mal auf dem Weihnachtsmarkt. Öfter auf jeden Fall als sonst. Und ja, morgen bin ich so ein Late-Weihnachtsgeschenke-Holer. Ich muss eh nur einen einzigen holen, weil wir wichteln. Ich muss, ich weiß noch nicht, wann die Folge rauskommt, ich kann es noch nicht sagen, aber wir machen es so einfach an Heiligabend, wir haben gezogen und jeder muss nur ein Geschenk besorgen, zumindest bei den Erwachsenen, damit es nicht in so eine Geschenk-Arie ausartet. Aber ja, die Kinder kriegen natürlich ein bisschen mehr, da muss ich morgen noch ein bisschen was besorgen und auch Geschenkpapier und Co. Wie ist denn bei dir? Bist du in Weihnachtsstimmung?
Ich bin in Weihnachtsstimmung, ich hatte heute auch den ganzen Tag schon den Adventskranz an. Mittlerweile sind die Kerzen auch runtergebrannt, weil wir nur kleine Kerzen haben. Ich habe heute Wichtel gespielt und alle Geschenke verpackt. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine ganz gute Handvoll Neffen und Pseudo-Neffen, also so die Kinder meiner besten Freundin, Neffen und Nichten. Und dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch immer viel zu tun, die Tage vor dem Weihnachtsfest. Vor allem, weil die natürlich auch überall in der Bundesrepublik verteilt sind. Aber ich habe alles beisammen.
Ja, deshalb das ist auch sehr gut.
Bin ich sehr erleichtert.
Ja, wenn wir diese Folge hier auch noch recht schnell in der Postproduktion fertig bekommen, dann kommt sie auch noch vor Weihnachten raus. Also so ein kleines, wenn ihr es jetzt noch am Montag hört, dann ist es vielleicht noch so ein Early Christmas Gift von uns an euch.
Genau, für alle, die sich dann bei Familienfeiern mal kurz für eine Radrunde oder für einen Spaziergang rausstehlen, dann habt ihr uns vielleicht jetzt auf den Ohren. Und
dann frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, genau. Und eine schöne Auszeit vom Trubel kurz mal.
Ja, wir befinden uns gerade am 4. Advent, abends, sonntags. Und Tanja kommt aus der Schwimmhalle. Ich komme frisch vom Swiftbike. Ich bin noch Rolle gefahren gerade. Weil, Tanja, es ist mal wieder soweit. Ich dachte, ich kann mich davon lossagen, aber mein Jahreskilometer-Tick ist doch wieder voll im Gange. Er ist wieder da. Ich bin kein Profi mehr, aber den werde ich nicht los. Ich habe so reingeguckt und ich habe irgendwie gesehen, dass ich so bei 14.200 Jahreskilometern bin. Und dann hat es in meinem Kopf so Klick gemacht und dann war ich so crazy. Wenn ich 15.000 Jahreskilometer habe, ist das genau die Hälfte von dem, was ich sonst immer so gefahren bin. Das ist ja so Motto abtrainieren eigentlich ganz gut. Fairerweise muss man dazu sagen, dass von diesen...
Davon sind auch 12.000 aus dem ersten Halbjahr.
Ich wollte gerade sagen, davon sind 11.800 oder so, glaube ich, bis zum 26. Mai gefahren worden und der Rest halt jetzt danach. Und deswegen strampel ich mich gerade fast täglich auf der Rolle ab oder auf einem Swiftbike. Und es ist auch so, ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Ich könnte jetzt einfach so, ich habe jetzt so noch knapp 400 Kilometer. Das heißt, ich könnte einfach so 2x200 fahren oder 4x100, obwohl es jetzt natürlich Wetter ist, jetzt gerade nicht einladend dafür.
Nee, gar nicht.
Aber anstatt das so zu machen, fahre ich halt so jeden Tag so das, was ich fahren muss bis dahin. Immer so 48, was mich aber auch komplett unter, oder nee, eigentlich sogar ein bisschen weniger immer, was mich aber total unter Druck setzt, dass ich halt täglich jetzt Rad fahren muss dann, wenn ich das so mache.
Ist aber, glaube ich, trainingstechnisch auch deutlich sinnvoller, muss man sagen. Jetzt jeden Tag kontinuierlich zu fahren, anstatt 2x200 zu fahren und sich so richtig in die Grütze zu fahren.
Das kann auch, das stimmt auch wieder. Naja.
Also ich glaube, es ist tatsächlich die schlauere Version. Wenn natürlich auch für deinen Wahnsinn die 200er wahrscheinlich einladender wären. Ich habe es komplett aufgegeben mit den Jahreskilometern, weil ich einfach jetzt ja, wie gesagt, seit, boah, ist jetzt auch schon lange, dass ich nicht mehr Rad fahre, 2 Monate. Und davor habe ich ja schon reduziert und eigentlich war ich so im ersten Halbjahr auch gut auf dem Weg in Richtung 15.000. Aber jetzt stehe ich, glaube ich, irgendwo bei 8,5 oder sogar ein bisschen weniger. Und da wird auch kein Kilometer mehr dazukommen. Aber der ein oder andere Schwimmkilometer zumindest.
Ich habe jetzt, weil wir gerade mal beim Thema Jahreskilometer sind, ich glaube, das hatte ich auch schon mal im Podcast angekündigt, dass ich das mal machen wollte. Und ich habe letztens auch einen Reel dazu gedreht, das muss ich aber nochmal irgendwann posten. Ich habe mir ja mal die Mühe gemacht, dieses ganze Jahreskilometer-Ding rauszuschreiben, weil ich bin seit meinem, oder ich führe seit meinem 16. Lebensjahr, glaube ich, Trainingstagebuch. Und wenn ich jetzt noch die Notiz hier in meinem Handy finde, da bin ich Karriere in Nummern. Oder habe ich gerade ein Déjà-vu, habe ich das schon mal gemacht?
Ich bin mir gar nicht sicher,
ob ich das schon mal gemacht habe. Bin mir nicht genau sicher. Ich sag mal so, ich kann ja auf jeden Fall einmal noch, wenn ich es gemacht habe, sorry, wenn noch nicht, dann kommt hier nochmal was Neues für euch. Also ich habe rausgerechnet, also einmal habe ich in meiner Karriere 1032 Renntage gehabt, also die man auf Procycling-Stats findet. Es sind ja sicherlich noch deutlich mehr Renntage, wenn man die ganzen Rennen im Nachwuchsbereich und Co. mitzählt. Und das sind über 150.000 Kilometer, die ich in Rennen gefahren bin. Und insgesamt, obwohl diese Liste hier noch vom Stand 24. Mai ist, sehe ich gerade. Also bis zum 24. Mai, aber viel mehr sind es jetzt auch nicht. Also man kann sagen, ich bin 440.000 Kilometer Rad gefahren in meinem Leben. Das ist 11-mal um die Welt.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt 10-mal gesagt, aber ja, krass.
Also es ist circa 11-mal um die Welt. Und das ging ich kann es zumindest seit 2010 führe ich Trainingstagebuch. 2005 habe ich mit Radsport angefangen, das heißt 2005 bis 2009 fehlt mir. Und dann seit dem U19, also seit den Junioren, erstes Jahr, habe ich das angefangen. Und dann bin ich gefahren 18.200 Kilometer. Im ersten Jahr Junioren, im zweiten Jahr Junioren 21.200 Kilometer. Im ersten Jahr U23 32.000 Kilometer. Im zweiten Jahr U23 35.800 Kilometer. Und dann bin ich Profi geworden. 35.000 Kilometer, 33.000 Kilometer, 36.000 Kilometer, 32.000 Kilometer. Jetzt kommt das Geilste, in dem Jahr, an dem ich am erfolgreichsten war, 28.000 Kilometer, dann 30.000 Kilometer, 33.000 Kilometer, 30.000, 30.000, 30.000. Und dieses Jahr komme ich auf 15 wahrscheinlich.
Krass. Dann waren es eigentlich fast immer über 30, außer das in deinem erfolgreichsten Jahr und jetzt.
Das ist schon absurd. Ich finde es viel absurder, dass ich mit 19 Jahren 35.849 Kilometer gefahren bin. Mein zweitmeistes Kilometerjahr war wirklich das zweite Jahr U23 und dann bin ich halt im dritten Profijahr noch 300 Kilometer mehr gefahren, aber das war's.
Das ist echt verrückt, ja. Also mit 19 sind es schon 1-2 Kilometer, aber da merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen die Schule von deinem Papa.
Auf jeden Fall. Und um es zu Ende zu bringen, 24 Länder, in denen ich Rennen gefahren bin, auf 5 Kontinenten, 13 Monumente gefahren, 8 Grand Tours, 4-mal Giro d'Italia, 4-mal Tour de France. Meine Average-Platzierung im Rennen war 70.
Ah, doch, also das hast du auf jeden Fall schon mal gesagt.
Okay, scheiße, da habe ich schon mal gesagt. Ja,
daran erinnere ich mich, das war nämlich die Folge, als ich nicht mehr 74. sagen konnte.
Ah ja, okay.
Meine
Verdammt,
ich zumindest.
Tut mir leid, dann habe ich das jetzt voll gedoppelt.
Aber,
naja.
Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Doch, bei mir klingelt es jetzt auch gerade. Ja. Ah nee, warte mal. Weißt du, welche Folge das war?
74.
Ich glaube, ich habe das in der Folge erzählt, die wir nicht veröffentlicht haben.
Ah.
Ich glaube, das war, als wir auf dem Hausboot aufgenommen haben und technische Probleme hatten.
Hoffen wir mal, da habe ich das erzählt. Hoffen wir mal, dass es die Folge war.
Ja. Genau, also das so zum Thema Jahreskilometer. Mich hat es doch wieder gepackt zum Leiden von Leonie, die schon gesagt hat, willst du mich eigentlich verarschen? Du bist ja kein Profi mehr, warum fängst du mit so einem Quatsch jetzt wieder an?
Ja, vor allem so über die Feiertage, dann komplett unnötig irgendwie.
Ja, aber dadurch, dass es, wie gesagt, es ist meistens so zwischen Stunde und Stunde 15 auf der Rolle täglich, das geht eigentlich, das kriegt man gut unter.
Und man sieht ja, wie man gesehen hat, Oscar gefällt es auch in deinem netten Video.
Oscar ist wirklich übelster Swift-Fan, der liebt es da oben drauf zu sitzen oder einfach Rollen-Fan und sich das mit anzuschauen.
Ja, ich glaube ja, für Kinder ist ja alles, was Bewegbild oder auch nicht mal Bewegbild, also auch wenn ich meinen Neffen Fotos auf dem Handy zeige, dann sind die ja sowas von entzückt. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass für Kinder einfach nur sich Swift aus dem Bildschirm anzugucken, schon auch einfach krass der Reiz ist.
Ja, und der versteht halt schon den Avatar und wenn man da Leute überholt und so. Wenn wir gerade mal reden, und das war, das kann ich dich eigentlich auch privat fragen, aber ich frage dich mal im Podcast auch. Wenn du jetzt, das interessiert mich natürlich brennend, wir haben ja eigentlich vor, Ende Februar so ein Projekt zusammen zu machen. Wenn du jetzt lange nicht auf dem Rad sitzt, wie steht's denn damit eigentlich?
Meine Hoffnung ist es ja, dass ich durch das viele Schwimmen überhaupt keine Fitness eingebüßt habe, beziehungsweise sogar die Fitness ein bisschen geboostet habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Schwimmen halt viel mehr Intensität mache als auf dem Rad. Also ich meine, auf dem Rad sammelt man ja auch einfach manchmal einfach so platte Kilometer, sage ich jetzt mal. Ja. Und bei einer Stunde Schwimmen streut man halt schon deutlich mehr Intensität ein. Deshalb hoffe ich mal, dass mein Fitnesslevel gleichbleibend oder plus ist und dass ich ab Januar wieder radeln kann und dann einfach nur noch so ein bisschen die spezifischen Reize für die Beine mit ein paar Swift-Rennen reinjockel und dann Ende Februar topfit bin.
Okay, das macht mir Mut. Ich hab Bock. Ich hab da auch richtig Bock drauf, das mit dir zusammen zu machen.
Dito. Sagen wir jetzt schon was dazu?
Ich wollte gerade sagen, wollen wir das einfach mal droppen?
Ja, ich hab noch...
Dann ist es so verbindlich auch.
Ich muss auf jeden Fall noch über eine Sache diesbezüglich mit dir im Privaten sprechen, aber das ist noch zu inoffiziell. Das müssen wir auf jeden Fall privat besprechen erstmal.
Wir können ruhig zusammen aufs Zimmer gehen, wenn du willst.
Es hat eher einen beruflichen Hintergrund.
Okay.
Aber dazu gleich noch mehr. Also grundsätzlich ist unser Plan... Jetzt darfst du weitermachen.
Tanja und ich wollen nächstes Jahr ein Gravel-Rennen zusammenfahren.
Ja.
Im Team-Modus. Also wir sind ein Team zusammen. Wir sind das Team Parallelwelten. Oder wie auch immer wir uns nennen wollen. Und es ist ein Ende Februar. Und es ist sogar eine Gravel-Rundfahrt. Es ist nicht nur ein Tagesevent. Es ist eine Gravel-Rundfahrt über 4 Etappen. Also ein richtiges Abenteuer. Und es findet in Marokko statt. Wir wollen das Sahara-Gravel-Rennen fahren. Wer jetzt denkt, hä, habe ich noch nie gehört, könnt ihr auch nicht, weil das findet zum allerersten Mal statt. Aber das hat es mir irgendwann mal bei Instagram dieses Jahr reingespült. Und dann habe ich mir das abgesaved. Und weil ich nächstes Jahr so ein Projekt habe, wo ich ganz, ganz viele Dinge ausprobiere, stand Gravel-Rennen auch da ganz oben auf der Liste. Eine der sportlichen Challenges, die ich machen will. Ich habe ja auch schon angekündigt, vielleicht einen Marathon laufen zu wollen und einen Ironman zu machen. Also das ist Gravel-Rennen ist eine weitere sportliche Challenge. Dementsprechend fahren Tanja und ich das Sahara-Gravel-Rennen Ende Februar.
Genau, und wir dachten, bevor wir mit dem Cape Epic direkt anfangen, probieren wir erstmal Ich meine, so richtig kann ich es auch noch nicht einschätzen, ob es so richtig kleiner ist. Wahrscheinlich ist es aber sehr viel gewohnter für uns, als auf einem Mountainbike zu sitzen.
Das auf jeden Fall. Und mir war dann auch nicht bewusst, dass Cape Epic 8 Tage sind. Also das ist schon auch, und Südafrika-Reise auch nochmal ein bisschen mehr Aufwand. Also Cape Epic ist damit nicht gestorben, aber eher mal auf 2026, 2027 geschoben, würde ich sagen.
Ja, genau.
Sahara Gravel, finde ich, ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Auch weil es im Gegensatz zu anderen Gravel-Rennen nicht so komplett drüber ist, wie wir beide finden. Also es sind ja 4 Etappen, die man fährt. Und es wird sicherlich sportlich auch sehr anspruchsvoll werden, keine Frage. Aber es sind immer so Distanzen zwischen 100 und 120 Kilometer pro Tag. Das ist halt machbar in 5-6 Stunden, wenn man nicht ganz schnell unterwegs ist. Und Tanja und ich sind da auch reingegangen. Also erstens wissen wir natürlich auch gar nicht, wie die Startliste genau aussieht. So ein paar Gravel-Profis sind schon am Start, aber wir fahren ja in der Mixteam-Wertung. Das ist die Frage, wie viele andere Mixteams es überhaupt gibt. Und trotzdem sind wir, also als wir uns darauf geeinigt haben, das zu machen, war ja auch die Devise, ist bestimmt ein cooles Abenteuer und Ergebnisse sind zweitrangig. Hauptsache, wir haben dann eine gute Zeit.
Ja, definitiv. Und ich hatte ja eh vor, die Wochen davor, die auf jeden Fall 2 Wochen davor, in Girona zu verweilen. Und dann ist es halt auch einfach echt eine kurze Reise. Also dann ist irgendwie, glaube ich, 2 Stunden 45 Flug. Dann ist es nicht mal so aufwendig.
Und ich war noch nie in Marokko.
Ja, ich auch nicht.
Länderpunkt.
Ja, stimmt. Länderpunkt, ja. Das wird auf jeden Fall spannend und hoffentlich auch warm.
Hoffentlich
also zum aktuellen Zeitpunkt freue ich mich sehr über Wärme, nachdem heute Mittag die Hagelkörner auf Köln niedergeprasselt sind. Könnte ich mich mit, ich glaube so um die 20 Grad hat es zu der Zeit, könnte ich mich durchaus anfreunden.
Geil. Ja, und also ich kenne das Atlasgebirge ja nur von Julian und Patrick Pilz, die da mal, ich glaube, das Atlas Mountain Race gefahren sind. Und da finden ja so das, also im Atlas, durch dieses Atlasgebirge sind die ersten beiden Tage, die sind natürlich dann ein bisschen anspruchsvoller mit Höhenmetern. Und Etappe 3 und 4 ist halt so komplett durch die Sahara. Und das wird von Deutschen wird das veranstaltet, kann man da sagen. Also die auch das Octopus Gravel Rennen veranstalten. Wie heißt die Firma? Epicos heißt die, oder?
Genau, ja, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Und das sind richtig nette Jungs, mit denen wir schon Kontakt hatten, Jungs und Mädels. Und das ist bestimmt top organisiert. Und wie gesagt, mich haben sie komplett gecatcht mit dem Instagram-Auftritt und auch mit der Webseite. Also wenn das annähernd so cool aussieht wie da auf den Bildern, dann wird das auf jeden Fall, glaube ich, eine Erfahrung auch so richtig mit im Beduinenzelt in der Sahara pennen und Co. Wir werden auf jeden Fall im Podcast berichten, als auch sicherlich auf Instagram.
Ja, und wir können ja auch gucken, dass wir das Podcast-Set, zumindest das kleine, mit ins Gepäck nehmen und einfach mal mitten in der Sahara Podcast aufnehmen. Das wäre eigentlich auch
Es wäre auch wild, also entweder eine ganze Folge oder sowas wie ein Tagebuch, dass wir also jeden Tag einfach uns eine Spur aufnehmen von 10, 15 Minuten und die am Ende so zusammencutten und dann daraus eine Folge machen, das wäre auch, glaube ich, witzig.
Ja, der Zerfall der unfitten Radfahrer, obwohl du ja jetzt gerade wieder täglich dabei bist. Also wie gesagt, es bleibt spannend. Ich hoffe, dass ich mich auf Swift und Swift-Rennen verlassen kann, dann im Januar, um einfach richtig schnell die Form nach oben zu boosten.
Ey, apropos Swift-Rennen, ich fahre halt immer so jetzt Group-Rides, weil das natürlich viel schlauer ist, um Kilometer zu sammeln, weil man dann natürlich viel schneller fährt. Melde ich mich jetzt immer bei Group-Rides an. Und ich habe überhaupt noch nicht so richtig rausgefunden, welche Gruppe ich bin. Also es gibt ja da A bis E, oder? Und irgendwie fühle ich mich so bei C und D wohl. Was halt eigentlich mein Kopf sagt, das kann ja nicht sein, warum bin ich bei C und D, aber wenn ich so an den Whites teilnehme, ist das schon das Beste. Und ich bin an ein Swift-Rennen, also da stand einfach so, ich bin heute, habe ich erst an so einem White teilgenommen, eine Stunde, und dann habe ich gesaved und habe ich gesehen, da ist noch ein Rennen und dachte, ja komm, dann fahre ich so 10, 15 Kilometer Rennen noch mit, und dann mache ich noch schnell Kilometer, mega nice. Und dann stand ich an der Startlinie Und dann stand da 4 bis 6 Watt pro Kilo. Und dann dachte ich mir so, es kann ja niemals stimmen. Das kann ja keiner fahren. Und dann ging das Rennen los. Und dann war ich sofort abgehangen. Also ich bin komplett reingesprintet, das checke ich schon. Aber nach einer Minute konnte ich nicht mehr. Und dann war ich 62. von 63. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und bin nach 600 Meter bei einem Rennen ausgestiegen. Dann dachte ich mir, was ist denn das für eine Scheiße? Das kann ja nicht sein, ey.
Na, immerhin habe ich jetzt keine Angst, dass du zu fit bist für mich.
Nee, aber das, also keine Ahnung.
Das war auch das Schöne, dass du, ich glaube es war, ich weiß gar nicht, ob es vor unserer letzten Podcast-Aufnahme war oder danach, als du geschrieben hast aus Portugal, übrigens, ich bin richtig langsam geworden.
Ja, bin ich auch berghoch.
Einfach so eine ganz unemotionale Nachricht, so, ich bin richtig langsam geworden.
Ich bin ja mittrainiert und ich meine, das sind natürlich auch fitte Profifrauen, mit denen ich gefahren bin. Aber ich dachte mir so, ja, komm, so, ich kann da schon mitfahren ohne Probleme.
Weiber, ne?
Und also ich konnte auch mitfahren, aber ich würde auch sagen, es war eine sehr lockere Trainingseinheit, an der ich teilgenommen habe, 3 Stunden und dann war eigentlich das meiste Ausdauer und dann am Ende war so ein Sweet Spot Intervall für 25 Minuten. Das habe ich dann auch mitgemacht. Und das Problem war dann bin ich halt nach 3 Stunden ins Hotel gekommen. Und dann war ich viel zu kaputt für das, was die Trainingseinheit war. Das war, weißt du, weil du so denkst, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt danach so kaputt bin. Ja. Also, hä? Wieso? Und dann war halt auch so, dass ich dann, das hat mir dann die Motivation auch für die anderen Tage genommen. Die anderen Tage bin ich dann alleine gefahren, da wollte ich nicht mehr mit der Gruppe fahren. Naja. Aber ich war auch auf der Waage, ich weiß noch warum. Also ich war ja jetzt oft im Gym und ich war also sicherlich auch ein bisschen mehr Speck dazu gekommen, keine Frage, aber ich war auch oft im Gym und hab Oberkörper gut aufgebaut und ich wiege jetzt einfach 89 Kilo. Das ist schon crazy. Ich habe 9 Kilo zugenommen seit Mai.
Ah, krass. 9 Kilo seit Mai?
Ja.
Naja, aber vielleicht kommen ja auch ein paar Muskelkilo dazu aus dem Gym.
Ja, im Oberkörper auf jeden Fall. Aber... Ja. 9 Kilo ist auch schon nicht wenig, ey.
Ja, das stimmt. Also vor allem in einem halben Jahr, das ist schon, das ist ja mehr als 1 Kilo pro Monat.
Ja, das stimmt. Ja, also, müssen wir jetzt nicht so tief in die Analyse gehen.
Wenn du mit der Rate weitermachst, dann wiegst du Ende nächsten Jahres 30 Kilo mehr.
Dann wiege ich 120. Und dann wiege ich...
Nee, dann wiegst du 100. 110 meine ich. Insgesamt 30 mehr.
Achso, das so meinst du, ja. Stimmt. Und bis Februar wiege ich dann 93, dann musst du dir erst recht keine Sorgen machen.
Ja. Werbung. Habt ihr es euch gut gehen lassen während der Feiertage und jetzt gegebenenfalls das Gefühl wie Rick und ich, dass ein paar Kilo runter müssen oder ein paar Gramm, dann gibt es den wahrscheinlich absurdesten, aber besten Trick, um einfach Gewicht zu verlieren. Und der besteht darin, wir haben es hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, genug Kohlenhydrate während der Einheit zuzuführen. Und das könnt ihr am besten mit unserem Werbepartner der heutigen Folge mit Ministry. Und Ministry hat euch mal wieder einen kleinen Rabattcode, den wir auch in die Shownotes packen. Mit PW25 bekommt ihr 25% aufs Essential Pack. Das heißt, ihr könnt euch während der Einheiten gut versorgen und es ist auch noch der Recovery Shake dabei, falls ihr nicht nur ein paar Kilo verlieren wollt, sondern euch auch noch erholen müsst von den Feiertagen, dann schaut euch die Essential Packs und natürlich auch gerne alles andere von Ministry an. Ansonsten noch schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Ja, vor allem, ich versuche gerade Gewicht zu verlieren. Ich habe mich jetzt, habe ich das letzte Mal schon erzählt, ich habe mich jetzt erstmalig bei Weight Watchers angemeldet. Habe ich das
wirklich
erzählt?
Nee.
Weil ich gemerkt habe, so für mich, ich kann nicht so, so Shishi. Also ich kann nicht so, ach ja, ich esse mal so ein bisschen weniger. Ich brauche da schon so ein bisschen Zug dahinter.
Das verstehe ich. Trainingsplan.
Genau, wie ein Trainingsplan. Und, meine beste Freundin hat damals auch Weight Watchers gemacht und hat das für gut befunden. Und dann gab es da in der Black Week, gab es halt irgendwie so mega viel Reduktion. Dann konnte man da einfach für so ein Jahr ein Abo abschließen und zahlt dann im Monat 6 €, um die App zu nutzen. Und die App ist mega gut. Da gibt es so Barcodes, die man, wo man einfach das Essen scannen kann. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich jetzt, was ja eigentlich, glaube ich, auch der Hauptgedanke ist bei Weight Watchers, dass man halt gesündere Optionen wählt und einfach gesunde Nahrungsgewohnheiten sich aneignet. Die hatte ich wahrscheinlich auch vorher schon, aber man hat halt doch so diese, manchmal so ein bisschen diese Athletenmaßlosigkeit, weil man halt so gewöhnt ist, halt auch irgendwie große Portionen und satt werden. Und dann bleibt dein Magen halt ungefähr genauso, aber deine Jahreskilometer halbieren sich, wie man ja schön gemerkt hat.
Ja, ja.
Und auf einmal steigen die Kilos. Deshalb gucke ich jetzt, dass ich da ein bisschen den Anker werfe, hoffentlich. Und das erhöht ja dann auch noch meine Leistungsfähigkeit bis im Februar, dann vor allem für die bergigen Etappen. Hoffentlich zumindest.
Ja, hört sich gut an. Ich habe auch mal bei Weight Watchers angerufen, aber da hat keiner abgenommen.
Rektabel, ey.
Der Jokes, da ist er wieder. Ist übrigens keine, also Weight Watchers und Swift sind übrigens keine Sponsoren, falls man sich das fragt, warum wir so viel darüber geredet haben. Wollte ich nur mal kurz sagen. Es gibt auch bestimmt andere gute, oder das haben wir schon geklappt, es gibt keine anderen guten Rollenanbieter, aber es gibt vielleicht andere gute Abnehmprodukte.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch einfach die Möglichkeit zu sagen, boah, ich esse weniger, ich esse gesünder, ich zähle Kalorien. Das funktioniert ja auch alles. Also, ja. Aber manchmal braucht man ja irgendwie nur was Einfaches, was einem irgendwie so ein Trainingsplan, wie du schon gesagt hast, in den Alltag bringt.
Das kann ich gut verstehen. Ich glaube, ich kann auch deutlich besser so mehr nach Plan leben, als wenn man sich selber maßregelt.
Ja. Ja, und vor allem jetzt in der Weihnachtszeit hatte ich auch das Gefühl, dass es auch jetzt hilft, nicht irgendwie, wenn irgendwo Dominosteine stehen, zu sagen, ich esse jetzt da eine Handvoll Dominosteine, ja, genau. Einfach weil sie da sind. Und die Tendenzen hatte ich auf jeden Fall zuvor.
Jo, dann lass uns doch mal ein bisschen über Radsport sprechen. Das neue Kit vom Team Red Bull Borans Grohe ist rausgekommen.
Ja, ich bin noch...
Sind noch andere Kits rausgekommen oder nur das?
Das ist auf jeden Fall rausgekommen. Das neue Canyon-Team, Canyon-Jersey ist auf jeden Fall, Canyon-SRAM-Jersey ist auf jeden Fall rausgekommen.
Canyon-SRAM also, Sonderkrypto?
Ja, du kanntest ja schon vorher vom Trainingslager auf jeden Fall. Ich finde es nicht ganz so schön wie das diesjährige, aber ich finde es trotzdem super schön.
Gehe ich mit.
Mich irritiert nur diese grüne Welle. Die sieht irgendwie, die erinnert mich so ein bisschen an das erste Jersey, das nach der Rafa-Ära kam, mit diesen grünen, diamantenartigen Dreiecken auf den Schultern, die ich irgendwie so ein bisschen too much fand. Und das geht mir jetzt mit dieser grünen Welle genauso. Aber sonst finde ich, so im Gesamtkonzept sieht es natürlich trotzdem gut aus.
Ja, ich durfte es ja live sehen, als ich in Portugal war, und ich muss auch sagen, ich gehe mit dir für, ich finde bei dem Team ist halt der Standard sehr hoch, weil die sehr, sehr gute Trikots und Designs jedes Jahr haben. Ich finde, für ihr Verhältnis ist es nicht das stärkste Trikot, was sie in der langen Teamkarriere hatten, aber damit immer noch besser als 99% aller anderen Teams. Also ich finde es immer noch dem Team und dem Style treu geblieben und immer noch sehr farbenfroh und schön und sieht sehr gut aus, auch mit in der Kombination mit Fahrrad und Helm und allem.
Ja, absolut. Absolut. Bei Bora dagegen ist weniger mehr. Weiß-Schwarz, so als Grundfarbe. Ich finde, es passt zu diesem Red Bull-Gesamtlook oder was Red Bull halt oft irgendwie macht, finde ich, so ein bisschen clean. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich finde es auf jeden Fall besser als das Jersey zuvor. Aber.
Also welches zuvor? Das ganz Schwarze oder das Grüne?
Das Scheuermilch. Scheuermilch-Jersey.
Ja. Genau, ja, auf jeden Fall. Das wollte ich sagen, es ist eine deutliche Verbesserung zu dem
zum
grünen Trikot.
Zum Fist-Scheuermilch, genau. Also das sieht schon schick aus. Es hat, also von der, vom, das Witzige finde ich halt eigentlich, dass Red Bull ja jetzt auch bei Tudor einsteigt und grundsätzlich erinnert mich das Jersey so leicht an Tudor, weil Tudor halt auch einfach so schwarz-rot mega clean und das Einzige halt die weißen Schultern und Arme sind. Und dann natürlich auch Boss, glaube ich, bei beiden Sponsor mhm. ist. Jetzt auch Red Bull. Und da bin ich halt mal gespannt.
Bei dem Dachmarkt, ne?
Ja, dann bin ich halt mal gespannt, ob der einzige Unterschied dann am Ende zwischen Bora und Tudor dieser weiße Streifen da oben ist. Und das, sonst sehen sie eigentlich fast identisch aus.
Das stimmt. Also ich fand das bisherige Jersey von den schöner, was so All Black war. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde das aktuelle, was jetzt rausgekommen ist, ein bisschen schwächer. Ich muss es mir auch ein paar Mal angucken. Und es ist für mich irgendwie, ich kann es nicht so ganz greifen, muss ich sagen. Also ich finde es so nichts Halbes, nichts Ganzes mit diesem weißen Rücken und schwarz vorne. Aber jetzt kommt die große Verteidigung. Ich glaube, es ist extrem schwer, wenn du drei Hauptsponsoren hast, mit Red Bull, mit Bora, mit Grohe, dann noch Boss, wie du gesagt hast. Dann gibt es ja noch einen eigenen Fahrradhandschuh-Sponsor, Röckel und Co. Also das ist halt auch einfach Sponsoren, ich glaube, das ist schon auch eine ganz schöne Aufgabe, dass du da jeden platzierst, dass er einigermaßen happy ist und dann noch ein gutes Jersey draus machst. Von daher weiß ich nicht, wie viel man da mehr rausholen hätte können. An sich, die Farben finde ich gut, weiß, rot, schwarz. Ich fand das All Black eigentlich davor besser, aber ja, ist so, wenn ich es in Punkten ausdrücken müsste, wäre es also in Schulnoten wäre es eine 3.
Ja, ich glaube, ich würde sogar eine 2 bis 3 geben.
Eine 3 plus würde ich geben.
Vor allem, ich bin halt, also ich glaube halt so, was man ja auch irgendwie so am Anfang bei den Jersey Releases manchmal unterschätzt, ist dann am Ende die Sichtbarkeit im Peloton.
Ja.
Und ich glaube, das kann schon ganz gut sein mit den weißen Schultern und dann dem kleinen grünen Bora Hans Grohe Aufnäher-Logo.
Ja, Aufdruck.
Aufdruck, so. Dass man es halt schon ganz gut erkennen kann, vielleicht.
Ja.
Und das ist ja manchmal dann auch, um auch deine Teamkollegen zu erkennen, um als sportlicher Leiter die Fahrer positioniert zu sehen im Bild, gar nicht mal so schlecht.
Aber mir ging es genauso mit dem, als dieses, oder ich habe es auch auf Instagram gesehen, das Video, dass Tudor Pro Cycling jetzt auch mit Red Bull zusammenarbeitet, wo ich mir auch so dachte, aha, okay, crazy. Was hat es damit auf sich? Und dann wurde ja so, war das ja noch so nicht richtig, oder nicht ganz so viele Informationen, außer dass es halt einfach so da, dass gesagt wurde, Red Bull ist der offizielle Energy Drink Partner. Wo ich mir dachte, ja gut, das ist halt das, was Red Bull macht. So, aber, also, was jetzt auch sonst. Aber wie weit und wie groß sie einsteigen, bin ich halt mal gespannt.
Ja, und ich habe, also mein erster Gedanke war halt so, nehmt euch doch nicht zwei Männerteams, sondern nehmt doch ein Männer- und ein Frauenteam. Also es war so mein erster Gedanke, so ja, wäre ganz schön, wenn man schon so einen großen Sponsor im Sport hat, wenn man dann nicht nur ein Geschlecht stärkt, indem man Geld in den Sport bringt, sondern einfach sagt, okay, wir nehmen ein Männerteam und wir nehmen ein Frauenteam.
Ja, das ist aber eh super spannend. Also ich glaube, gerade irgendwie Canyon Swam Sonderkrypto, wie es ja jetzt heißt, ab nächstem Jahr 2025, ich glaube, also das wäre ja eine logische Wahl eigentlich als deutsches Team. Ist, würde ich sagen, das Pendant zu Red Bull Bora Hans Grohe im Männerfeld. Wenn du ein Frauenteam irgendwie mit deutschen Wurzeln oder Dachwurzeln sponsern willst, dann wäre es ja das. Und gerade irgendwie mit diesem Tour de France-Sieg im Rücken von Kasia, das ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich da im Trainingslager war, habe ich auch zum Teamchef Ronny Lauke gesagt, dass ich es echt krass finde, dass da gefühlt, also ich habe mich da echt alt gefühlt mit meinen 31 Jahren, weil da waren halt nur Girls, die irgendwie 21 waren, die meisten, bis auf vielleicht Tiffany Comwell und Kasia war nicht da und sonst waren halt einfach wirklich, Chloe Deigert war auch nicht da, aber das waren vielleicht die drei etwas Älteren, ansonsten waren halt wirklich alle super jung und da war halt auch ganz klar die Devise, naja, wir wollen schon junge fahren, junges Team und was aufbauen, die entwickeln. Und ja, ich glaube, die werden auf jeden Fall über einen Sponsor mit Red Bull auch happy. Wird auch gut passen.
Ja, und es wird gut passen. Die haben Einzelfahrerinnen wie Chloe Dygert, Zoe Backstedt, die sowieso von Red Bull gesponsert sind. Ja. Und sie haben halt jetzt mit Bora und Tudor zwei Teams, die eigentlich kein Frauenpendant haben.
Ja,
und Canyon SRAM ist halt ein Team, das kein Männerpendant hat, im Vergleich zu vielen anderen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die dass sie vielleicht auch an einem Team wie SD-Works interessiert sind, die morgen ihr Trikot, glaube ich, revealen. Das wird auch spannend, weil die waren ja auch immer cool.
Wir mutmaßen es ja auch nur, ne? Das wird schon sicherlich Gründe haben oder vielleicht wird da auch sogar gesprochen, man weiß es ja immer nicht.
Genau.
Vielleicht
kommt morgen der Jersey-Reveal von SD-Works und auf einmal steht da Red Bull drauf. Wer weiß.
Ja, aber ich meine, ist ja erstmal geil, dass er überhaupt so ein Sponsor im Radsport ist.
Ja, total.
Und Thema Red Bull und Bora Hansgrohe haben wir gar nicht drüber geredet, finde ich auch ein spannendes Thema, ist der Transfer von Maxim van Gils vom Lotto Destiny Team zu Red Bull Bora Hansgrohe. Ist natürlich jetzt auch schon eine Weile bekannt, aber finde ich, kann man trotzdem drüber sprechen, weil das ja kein normaler Transfer war, wie es im Radsport eigentlich so gang und gängig ist, dass ein Vertrag ausläuft und wenn der Vertrag zum Ende des Jahres ausläuft, dass man dann entweder bei seinem Team verlängert oder zu einem anderen Team wechselt oder im schlechtesten Falle keinen Vertrag mehr bekommt und dann arbeitslos ist. Da war es jetzt aber so, dass Maxim van Gils dieses Jahr im Frühjahr noch langfristig verlängert hat, ich meine bis 2027, und jetzt sich, wie soll man das charmant sagen, geht glaube ich nicht, aber er hat sich weggeekelt, würde ich sagen. Also trotz langfristigen Vertrag den Wechsel zum Red Bull Bora Hansgrohe Team erzwungen, so würde ich es nennen. Und ist für den Radsport an sich ja untypisch, dass sowas passiert. Vielleicht letztes Jahr, man erinnert sich, war es andersrum, dass Sian Uytebroeks denselben Move gemacht hat, trotz Vertrag bei Bora Hansgrohe damals noch, zum Team Jumbo Visma Liesebike gewechselt.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass wir damals oder letztes Jahr ja eigentlich schon darüber gesprochen haben, ob das jetzt so ein Präzedenzfall ist dafür, dass man häufiger ein Ende eines Vertrages nicht unbedingt an dem ausgehandelten Ende des Vertrages hat. Und ich glaube nicht, dass es der Standard ist, aber dass es jetzt halt auf jeden Fall Möglichkeiten eröffnet hat.
Ich glaube, es ist schon echt verrückt, dass es überhaupt geht, weil das ist ja für den Radsport neu. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, irgendwie im Fußball ist das ja wirklich das Normalste der Welt. Aber ich finde, wenn das jetzt öfter vorkommt, und das wahrscheinlich wird ja auch da im Hintergrund sowas wie eine Transfersumme oder sowas geflossen sein, davon gehe ich einfach mal aus. Weil ansonsten würdest du ja als Lotto Destiny Team deren Fahrer nicht ziehen lassen. Wahrscheinlich wird es einfach sowas wie Transfergeld geben in Zukunft, wenn das öfter vorkommt. Aber ich finde es halt immer noch krass, weil ich eigentlich, das betrifft ja auch immer nur die Starfahrer oder diese großen Nachwuchstalente, von denen man sich viel erhofft, dass dann solche Anstrengungen in Angriff genommen werden, Fahrer trotz langfristigen Verträgen loszueisen, zu neuen Teams zu holen.
Was natürlich aber auch den Nachwuchs fördern kann, insofern, dass Teams wissen, dass sie mit guter Nachwuchsförderung und einer guten Talentschmiede über Transfergeld eben auch Geld ins Team holen können. Und sowas kann natürlich auch ein bisschen die Nachwuchsarbeit an sich befeuern oder fördern, weil man eben weiß, gute Talente bringen über solche Transfers, wenn man Verträge schon ausgehandelt hat, gegebenenfalls Transfersummen ins Team.
Ich finde aber auch, dass wenn man das macht, sollte man auch U23-Teams mit einbeziehen. Also Beispiel jetzt, also es gibt ja wirklich Teams, die haben U23-Development-Teams und andere nicht. Und das habe ich auch schon oft gehört von Profiteams, die gesagt haben, es lohnt sich an sich gar nicht so doll, ein U23-Development-Team zu haben, weil du bildest die irgendwie langfristig aus und im Zweifelsfall werden die dann von größeren Teams, die mehr Geld haben, weggeschnappt. Und das ist natürlich auch bitter. Das heißt, das macht ja an sich dann auch nur Sinn, wenn du schon die Mühen machst, dass du dann auch, wenn dein Nachwuchsfahrer zu einem anderen Profiteam wechselt, dass du da auch irgendwie transfermäßig dran beteiligt wirst. Also gutes Beispiel ist ja hier zum Beispiel der deutsche U23-Weltmeister, der beim Lidl-Track-Team
Niklas Behrens.
Niklas Behrens, der unter Vertrag steht oder noch steht aktuell. Niklas Behrens, der ist ja beim Lidl-Track-Team, U23-Team und ist jetzt zum Team Wismar Liesebike gewechselt. Das ist natürlich dann fürs Team Lidl-Track, glaube ich, bitter, wenn du so einen Fahrer im Nachwuchsteam ausgebildet hast und der dann zum anderen Profiteam wechselt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Teams sind, mit denen du dann finanziell Mitleid haben.
Nein, nicht Mitleid, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde es auf jeden Fall immer noch, ich komme halt immer noch aus so einer Zeit, wo er, natürlich, wenn die Verträge ausgelaufen sind, dann wurde mit den neuen Teams oder mit dem aktuellen Teams über große Summen verhandelt oder eher die Fahrer, die Angst hatten, ja, da war es eher so, geil, 3 Jahre Sicherheit, mega. Vertragsjahr waren eher immer Stressjahre, weil man dann wusste, okay, man weiß ja nicht, wie es weitergeht danach. Und deswegen ist jetzt so dieses neue Transferding, dass du trotz laufenden Vertrages mit anderen Teams sprichst und weggehst und so. Also das finde ich schon echt noch schon wild. Und auch so ein bisschen, das fand ich halt so ein bisschen krass. Also wenn du den Move machst, dann ist ja auch klar, also das Zeichen ist ja ganz klar von Maxime van Rils, der sich denkt, ich habe beim Team Red Bull Boronskoe bessere Chancen als beim Lotto Destiny Team und wäre besser gefördert. Aber der hat das ja auch nochmal so richtig klar im Interview gesagt. So, also ich habe so eine Quote gelesen, wo er gesagt hat, hier in dem Team gibt's, wo es bei Lotto Destiny einen Mitarbeiter gibt für diesen Job, gibt's hier 6. Wo ich mir so auch dachte, okay, also ja, wir haben es verstanden. Also das ist sicherlich das bessere Team, das wissen alle, aber so nochmal so auch zu den Ex-Teamkollegen so. Ja, ihr fahrt bei den, also weißt du, das hat immer so einen Beigeschmack, wenn du sowas sagst, finde ich.
So nachtreten. Ja, ja, ja. Andererseits gibt es halt auch einen ganz guten Einblick, weil man ja, ich sag mal so, je nachdem, wie sehr man in der Materie ist, denkt man ja oder schaut man sich eine Grand Tour an und denkt sich, dass alle so auf dem gleichen Level sich bewegen und denken sich dann halt so, ja, warum gewinnen jetzt die einen so viel? Und genau mit solchen Aussagen von Fahrern kann man sich dann natürlich auch Unterschiede zwischen den Teams und damit halt auch zwischen der Leistung der einzelnen Fahrer nochmal viel besser vorstellen oder erklären und dann eben auch Etappensiege durch Fahrer in diesen Teams viel höher einstufen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt schon. Obwohl irgendwie, also es ist ja immer die Frage im Radsport. Ich habe jetzt von Jonathan Waters ein Interview gelesen, der ungefähr einfach gesagt hat, im Radsport kannst du dir Erfolg kaufen, also Geld gewinnt Rennen. Und im Fußball sagt man so, Geld schießt keine Tore. Im Radsport ist es anders angeblich, oder war jetzt die Aussage von Jonathan Waters. Und finde ich halt nicht, wenn du dir, ich sag jetzt mal das Beispiel Tour de France nimmst dieses Jahr, wo Red Bull Boranskoe halt wirklich gar nichts irgendwie gerissen hat. Und Lotto Destiny hat halt trotzdem eine Etappe mit Viktor Kapanatz gewonnen aus der Spitzengruppe. Also ja. Irgendwie finde ich das ja auch das Schöne im Radsport, dass es kommt eh mal auf die Typen an. So, also bist du ein Typ, der so richtig krasse Betreuung braucht und wo auf jedes Detail geachtet werden muss? Oder bist du halt irgendwie ein Talent und machst einfach, ne? Also ein Pogacar wird sicherlich auch sehr professionell leben, aber vom Gefühl her macht er auch einfach mal. Also ich glaube, also weiß jetzt nicht, ob da im Hintergrund bei UAE, ob die das professionellste Team sind oder ob vielleicht Team Wismar Liesebike da ein bisschen professioneller arbeitet, aber dann irgendwie gewinnt. Oder mit Pogacar habe ich immer das Gefühl, so Talent und Rennintelligenz steckt dann doch manchmal so auch die perfekte Vorbereitung.
Ja, also ich würde mal behaupten, dass Pogacar auch bei Lotto Destiny 1-2 Etappen bei der Tour gewinnen wird.
Das denke ich auch. Das denke ich auch. Naja. Wie findest du das neue Colnago-Rad?
Schwieriges Thema, würde ich sagen. Also.
Wieso?
Ich bin kein Fan. Aber ich
sieht wild aus, ne?
Ja, ich stehe halt einfach überhaupt nicht. Deshalb war ich ja auch nie ein Pinarello-Fan. Ich steh halt schon eher auf so cleane Rahmen und fand deshalb das alte Colnago eher sehr schick und das neue finde ich eher tendenziell verstörend. Vielleicht ist da auch mein Triathlon-Hintergrund, da wird man ja in frühen Jahren schon manchmal traumatisiert, was Rahmen angeht. Vielleicht hat mich das geprägt.
es sieht echt abgespaced aus und also der Preis ist halt auch Wahnsinn. Also der Preis ist eher da, wo ich mir denke, yo, ich glaube irgendwie 12.000 oder 13.000 Euro. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld für ein Fahrrad, ey.
Ja, und dafür muss es dann schon gut aussehen.
Zumindest. Ja, das stimmt.
Also, da muss es dann nicht nur funktionieren, sondern auch gut aussehen.
Ja, also ich bin mal gespannt, wie oft Pogi damit unterwegs sein wird. Das ist echt, also ich habe das auch gesehen, sieht ja wirklich nochmal jetzt ganz anders aus als andere Aero-Rahmen auch. Und naja, aber ich finde es witzig, dass du sagst, Pinarello magst du nicht, weil das Pinarello Dogma finde ich zum Beispiel eins der schönsten Fahrräder, die es gibt. Finde ich richtig geil, diese geschwungene Gabel und
ja,
so.
Ja genau, die geschwungene nice. Gabel, die macht mich fertig.
Das finde ich irgendwie schön. Finde ich gut.
Ich möchte eher so einfach alles ein bisschen straightforward.
Ja, okay.
Wir haben an sich auch noch andere Neuerungen. Wir haben ja letztes Mal, obwohl wir können eigentlich erstmal über das Crossrennen heute zu Hohenhofen sprechen. Einfach nur, weil es, glaube ich, so ziemlich das epischste Crossrennen der Saison ist. Also ich habe mir das ja auch, war das letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr richtig. Ich meine, vorletztes Jahr war ich ja vor Ort und es war, ich finde, im Fernsehen kommt es gar nicht so krass rüber, aber das ist ja schon wirklich unfassbar, wie anspruchsvoll die Strecke ist, wie beeindruckend es ist, auch in dieser Sandgrube dann da hinten. Und auch heute, finde ich, hat man halt wieder gesehen, wie anspruchsvoll und hart dieses Rennen ist. Aber wir werden auch eine Cross-Saison ohne Tom Pidcock sehen.
Ja, aber gut, Van Aert und Van der Poel fahren, von daher ist es, glaube ich, nicht so schlimm.
Nee, ich glaube auch nicht, dass es schlimm ist, aber ich glaube, es war jetzt trotzdem in der ganzen Pidcock-Geschichte auch nochmal so ein was ist da eigentlich los? Moment. Ja. Weil, also nicht nur dieser späte Transfer, dann auch irgendwie so ein Transfer, den keiner so ganz nachvollziehen kann. Nur mit diesen Gerüchten und der Vorgeschichte, klar, aber doch irgendwie so ein bisschen, wäre dann etwas anderes möglich gewesen, wenn man sich früher drum gekümmert hätte. Und dann jetzt gleichbedeutend eben noch, ah ja, jetzt liegt der Fokus nur auf der Straße. Alles irgendwie so ein bisschen komisch.
Also ich glaube, es tut ihm vielleicht sogar ganz, ganz gut mal. Ich glaube, wenn du so einen jetzt ja Wechsel hinter dir hast, wo ja sicherlich intern viel abgegangen ist und alles drumherum, vielleicht ist Ruhe und einfach mal in Ruhe trainieren und sich zurückziehen und einfach mal in Ruhe machen, die neue Saison kommen lassen, genau das Richtige, was er braucht. Also ist vielleicht voll. Gar nicht so dumm. Also aus einer rein menschlichen Sicht ist es vielleicht ja wirklich auch manchmal ganz gut, sich zurückzuziehen und im stillen Kämmerlein zu arbeiten und einfach sich im neuen Team, jetzt im Trainingslager, mal die neuen Teamkollegen kennenlernen, alles checken. Also wir haben ja letzte Folge darüber geredet, dass wir den Move auch nicht ganz verstehen, aber ja, jetzt zurückziehen, einfach versuchen, das Beste draus machen und also der wird ja schon Grund haben, vielleicht ist auch die Fitness einfach nicht so da, dass er sagt, ich kann da irgendwie mitfahren und dann einfach nur zu fahren und dann irgendwie Sechster zu werden, ist ja auch nicht der Anspruch von Tom Pidcock, ne?
Nee, also das meine ich auch. Ich glaube, das ist halt eben bestätigt, dass da wirklich viel los ist und was heißt viel im Argen, aber dass es da auf jeden Fall so ein bisschen auch vielleicht von seiner Seite das Bedürfnis gibt, da auch mal ein bisschen Ruhe reinzubringen und alles für sich zu sortieren, wie du sagtest.
Ja. Ich finde halt eigentlich viel krasser, wenn wir jetzt schon beim Thema Cross sind, dass halt Mathieu van der Poel da einfach kommt aus dem Nichts und halt direkt dominiert. Ich meine, klar, der ist Cross-Weltmeister, aber das ist halt irgendwie, das muss ja so frustrierend für die Cross-Profis sein und halt auch so, also ich merke es ja selber bei mir dieses Jahr, wenn die Großen nicht fahren, also die ganze Cross-Saison läuft, und wie sehr man dann doch einfach nur die Stars sich battlen sehen will. Also ich will halt Pidcock gegen Van Aert gegen Van der Poel sehen oder im Zweifelsfall halt das Duell von Van Aert, Van der Poel. Und wenn das nicht ist, ist halt, mich catcht es dann nicht so. Und voll schade auch für die anderen Fahrerinnen und Fahrer, die halt die ganze Cross-Saison fahren, weil selbst wenn du den Weltcup gewinnst oder Weltmeister wirst und die stehen nicht am Start, dann ist es halt so, ja okay, die haben jetzt gewonnen, aber die waren ja nicht da. Also, wären die da gewesen, hätten die eh nicht gewonnen. Also, das ist auch so, die Erfolge, die die feiern, die werden da gar nicht so ernst genommen. Ich glaube, wenn du in dieser Ära von denen fährst und du bist so nur Cross-Profi, das ist auch so, also auch wie frustrierend das sein muss, wenn der vielleicht, die standen ja sicherlich heute am Start und haben sich gedacht, na gut, der fährt sein erstes Crossrennen, ist vielleicht noch nicht ganz so fit. Vielleicht kann ich heute Van der Poel schlagen. Und dann kommt er aus dem Nichts und zieht dann einfach so alle ab. Dann denkst du dir auch so, ja, ey, willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das denn, ey?
Ja, also das stelle ich mir auch durchaus deprimierend vor. Ja, was soll man sagen? Also ich glaube, es ist halt grundsätzlich... Ich weiß nicht, also es gibt es ja schon, aber auch einfach in jeder Ära wieder, dass man halt diese dominanten Fahrer hat. Was halt jetzt einfach speziell ist, ist halt eben diese Dominanz über mehrere Sportarten. Also nicht Sportarten, aber ja. Teilsportarten innerhalb Disziplin. Des Radsports. Und das ist halt, glaube ich, das, was es, was so diesen übermenschlichen Charakter dann eben hat.
Ja, aber was ich halt so meine, ist irgendwie, es hat so für mich den Charakter, wenn Van Aert und Van der Poel nicht da sind und die Cross-Saison nicht fahren. Und das kann man ja menschlich gar nicht von denen erwarten, dass die jedes Jahr, also die können ja nicht Frühjahrsklassiker, Tour de France, WM, Olympia, Straße alles fahren, und dann noch Mountainbike Van der Poel zwischendurch und dann jede Cross-Saison auch noch. Also ist ja komplett normal, dass die sich crossmäßig zurücknehmen müssen, wenn halt der Fokus auf der Straße liegt. Ich finde es sowieso schon absolut absurd, was die für eine Saison überhaupt fahren. Und aber trotzdem hat es halt für mich, wenn halt Crossrennen läuft, so wie jetzt von irgendwie Mitte Oktober ging das los bis jetzt und die sind halt noch nicht mitgefahren bei den Männern, dann nehme ich das halt nicht so richtig ernst. Also das ist für mich so, als wenn ich Formel 1 gucke und Mercedes und Ferrari fahren nicht mit oder Red Bull fährt nicht mit und oder ist es so, als wenn Bundesliga ist und Bayern München und Dortmund spielen nicht mit. Dann ist halt so, ja gut, dann wird halt jetzt irgendjemand deutscher Meister, so übertrieben gesagt.
Ja. Oder Olympia ohne Pogacar und dann gewinnt Remco.
Genau. Wo das würde mich auch so interessieren, ob der sich so im Nachhinein denkt, Digga, ich hätte einfach noch Doppel-Olympiasieg holen können. Bin ich da nicht gefahren, ey?
Ja, das, also ich würde es mich definitiv fragen nach der Saison, aber.
Das hat man auch schon wieder so ein bisschen. Der hat einfach Giro, Tour und WM-Titel geholt. Und ich habe heute, da muss ich eigentlich mal Nils fragen, ob der in der Gruppe dabei war, Nils Polet. Ich habe heute so ein Video auf Instagram gesehen, das wird mir hundertprozentig auch reingespielt, Ratz mit so 50 km/h gefühlt hochfahren.
Ich habe es mir gerade eben hier aufs Bein geschrieben. Weil ich mein Handy gerade nicht da habe mit Notizen und in dem Moment, als ich gesagt habe, was es so übermenschlich macht, und dann habe ich gedacht, genau wie dieser Reel, wo man einfach mal sieht, was da für eine Geschwindigkeit gefahren wird, gefilmt von jemandem, der halt einfach ganz normal in normalem Tempo dann den Anstieg hochfährt und man denkt sich so, das ist gerade ein Teamzeitfahren auf irgendeiner leicht abschüssigen Straße.
Und also ich habe es nicht ganz gecheckt, also irgendwo stand, dass es glaube ich ein
Comet-Hemd, oder?
Genau, dass es ein Kompetent war und versucht, die Bestzeit am Berg hoch zu knacken. Hat es geklappt?
Ich habe heute noch nicht bei Strava reingeguckt.
Also es ist auf jeden Fall einfach nur absurd, dass dieses UAE-Team da in einer Formation, wie du sagst, wie im Teamzeitfahren, hochknallt und in einer Geschwindigkeit. Und also ich bin den Col de Ratz im Training auch ein paar Mal gefahren, halb so schnell, maximal halb so schnell. Also ich hatte dasselbe Tempo drauf wie die gefilmt haben, die Amateure. Und das finde ich, das ist für mich zum Beispiel, das finde ich wirklich krass. Wir haben am Anfang der Podcast-Folge noch drüber gesprochen. Ich meine, ich habe meine Karriere im Mai beendet. Und okay, ich war nie auf dem Niveau von Pogacar oder von den UAE-Fahrern, die Tour fahren und sowieso nicht am Berg. Aber auch für mich ist es so weit weg. Und auch jetzt, ich habe erst vor einem halben Jahr aufgehört, aber weißt du, so, ich fahre jetzt hier Swift-Rennen und steige da 600 Meter aus, weil ich 4 Watt pro Kilo nicht fahren kann. Und dann sehe ich so ein Video und denke mir einfach nur so, Digga, was sind das für Übermenschen? Was ist, wie krass fahren die Berg hoch? Und ich meine, es ist Dezember. Das sah halt aus wie ein Tag vor der Tour de France Start.
Ja, also das war wirklich, glaube ich, auch so ein guter Reminder dafür, wie schnell die eigentlich sind. Weil ich meine, bei der Tour kann man es halt, alle fahren irgendwie so das gleiche Tempo. Klar, man sieht, dass die Leute da irgendwie Vollgas nebenher rennen und trotzdem irgendwie so nach 100 Metern aufhören müssen. Man sieht, dass die Autos schnell fahren und dass die Motorräder schnell sind. Aber ich finde, dieses Reel hat halt einfach wirklich einem so richtig vor Augen geführt, wie wirklich auch halt übermenschlich dieses Tempo ist einfach.
Komplett krass. Also wirklich komplett crazy. Ach ja. Auf den Schock esse ich mir erstmal eine extra Portion ganz auf Weihnachten. Oh, ein bisschen was mit dem Gewicht zu tun.
Dann hat Annemiek van Vleuten einen neuen Beruf, habe ich gesehen.
Stimmt, das habe ich auch
und
gelesen.
Ich war ein bisschen überrascht.
Ein komischer Beruf.
Ja, und ich war vor allem ein bisschen überrascht, dass sie nicht zu Movistar gegangen ist. Also, klar, es ist Canyon, ja. Oder sie bleibt bei Canyon mit dem Team. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, zum Abschluss, dass es halt so mega emotional und mega eng und so was ganz Besonderes mit Movistar war. Und deshalb hätte ich sie eigentlich jetzt auch wenn sie in ein Team geht, dann auf jeden Fall bei Movistar gesehen.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich finde auch einfach, also ähnlich wie bei Cavendish und Astana, wo Kev ja irgendwie so gesagt hat, er sieht sich jetzt nach seiner Karriere in einem Teammanagement und Vino Kurov dann ja so ein bisschen durch die Blume gesagt hat, ja, manchmal wisst ihr, für Cavendish, wir haben echt lange gesucht, aber wir haben ja keine Position gefunden. Ich meine, klar, will er keinen zweiten Teammanager neben sich, ihm gehört das Team, verstehe ich auch irgendwie. Ich bin mal gespannt, was Kev da so macht und zu welchem Team der geht. Und ähnlich finde ich es, also bei Annemiek van Vleuten, ich habe mit meinem Papa drüber geredet und meine erste Frage war so, was ist die genaue Berufsbezeichnung und was bedeutet das? Also im Internet scheint ja Performance Advisor, also so ein bisschen so extern, also du bist ja nicht beim Team angestellt so richtig, du bist ja schon noch extern. Und also, weiß ich nicht, also das ist so ein bisschen so, als wenn die Rothoff-Brüder, das ist ja auch bekannt, die haben sehr strikte Führung in dem Team. Als wenn die so sagen, so ja, nee, Annemiek van Vleuten, Riesenpersönlichkeit, klar wollen wir die haben, aber red uns da auch mal nicht zu viel rein. Du kannst eine Beraterin sein. Wir hören dir mal zu, aber ob wir dann den befolgen, mal sehen. Und also, weißt du, was ich meine? So Performance Advisor ist für mich so ein, so, es ist so wie wenn du, ich bin Facility Manager. So,
ja,
ich bin
genau,
Facility
so
Manager
so
beim Hausboot. So, genau, ist so alles und nichts.
Aber
so,
vielleicht ja auch. Vielleicht wollte ja auch sie das so ein bisschen haben.
Ja, genau. Also ich weiß nicht genau, ich kenne ja kein Internes, aber das die Frage bei so einer Kooperation ist dann immer so, was ist die genaue Aufgabe und was bringt es halt so? Das habe ich da irgendwie aus der Pressemitteilung noch nicht so richtig rausgecheckt.
Ja, also ging mir genauso. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass es ja jetzt mit dieser, ich meine, inwieweit man eine Jobbezeichnung braucht, um dann das zu tun. Vielleicht muss sie sich halt auch erstmal reinfinden. Du kennst zwar als ehemaliger Profi alles, aber du hast halt auch noch nicht gemacht. Also klar weiß man so ungefähr, was der sportliche Leiter macht und man weiß so ungefähr, was irgendjemand macht, der sich um die Aerodynamik kümmert oder um Performance, also Performance Manager. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man sich halt erstmal so ein bisschen reingrooven will, was liegt mir denn und was kann ich mir denn auch vorstellen. Ja. Und mit der Stelle hat sie jetzt natürlich irgendwie so alle Möglichkeiten, so ein bisschen dabei zu sein, so ein bisschen junge Fahrerinnen anleiten, Wissen weitergeben und trotzdem aber nicht so in diesem engen Korsett von ich bin sportlicher Leiter und ich muss mich erstmal ins Auto setzen, um mit dem Auto von Belgien nach Südspanien zu fahren, so, sondern hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Freiheiten.
Ja, das glaube ich auch. Aber also, ja, ist spannend, auf jeden Fall. Also, finde ich auch okay, dass man erstmal reinschnuppert und schaut, ob das was für einen ist. Aber, weil du Thema Movistar angesprochen hast, ey, ich bin gar nicht drauf. Also, die haben auch ihr Trikot released.
Ja, wollte ich nämlich auch sagen.
Das finde ich zum Beispiel ganz gut.
Das finde ich auch ganz gut.
Das finde ich erfrischend. Finde ich gut.
Ja.
Und eine zweite Sache, die ich sagen wollte, man muss keine Lanze für sie brechen, aber, was ist denn Liane Lippert für ein Brain? Ich war auf ihrem Account und sie spricht einfach so, also dass sie Deutsch spricht, ist klar, aber so perfektes Spanisch. Also sie ist ja so richtig international jetzt, gutes Englisch, gutes Spanisch. Ich bin ihr so gefolgt und ich war so, würde ich nicht wissen, dass sie Deutsche ist, wird sie halt so auch komplett so als, ja, keine Ahnung, wo sie herkommt. Sie kommt komplett international rüber und das finde ich wirklich crazy, dass sie sich da, die fährt ja auch jetzt schon gefühlt ihr Leben lang bei Movistar und also das ist ja nicht mal Integration in dem Team, Respekt, ey.
Ja, ich habe genau das Gleiche zu Lennart gesagt, irgendwie so vor 2 Tagen oder gestern, weiß es gar nicht. Und ja, es ist halt auch, die Liebe macht's möglich, ne?
Ja, nee, okay, klar, aber das ist aber so wirklich, also Respekt, ich habe das gesehen nur, wie die so rüberkommt und so auch in Spanien viel Zeit verbringt und lebt und also gerne mal Liane Lippert auf Instagram aufsuchen. Die Frau fährt nicht nur schnell Rad, die hat auf jeden Fall was auf dem Kasten. Respekt, ey.
Ja, definitiv. Und natürlich auch eine sehr angenehme Zeitgenossin, muss man sagen.
Ja. Tanja, ich habe gar keine Themen mehr, ehrlicherweise.
Und ich habe keine Zeit mehr.
Ja gut, dann lass doch mal hier den Deckel drauf machen.
Ich muss nämlich jetzt Abendessen.
Das klingt sehr gut. Und wir sehen uns am 27.12. wieder. Da haben Tanja und ich uns nämlich verabredet für die große Silvesterfolge. Die ist ja, hat Tradition, dass wir ein bisschen Alkohol trinken und locker von der Leber davon reden.
Du hast ja jetzt auch 9 Kilo mehr, auf die sich der Alkohol verteilt.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, wir können die Folge 89 Kilogramm nennen, einfach nur.
89 Kilo oder 9 Kilo in 6 Monaten.
Nein, das ist auch okay.
Und da kriegst du dann auch dein Geschenk.
Boah, geil. Ja, du setzt mich jetzt voll unter Druck, jetzt möchte ich auch noch ein Geschenk, Geschenk besorgen.
Nee. Das ist nur eine Kleinigkeit und ich hoffe, dass es dir gefällt.
Okay, ja, dann kaufe ich ein Auto.
Perfekt.
Sonst komplett drüber, wo du so gar nicht mit umgehen kannst. Hier eine Rolex.
So eine Rolex,
hier, ja. Hier eine Breitling. Ich muss aufhören, was ich sage. Breitling, ich würde natürlich nur eine Breitling verschenken.
Ja, ich habe tatsächlich mir gestern Rolex mal angeschaut im einfach
die
nur,
Ärztin.
Weil ich
da ist die Ärztin.
Nein. Nicht, weil ich mir eine kaufen will. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Uhr getragen. Aber weil ich da an einem Schaufenster vorbeigelaufen bin. Und da habe ich aber auch gedacht, so die Preisspanne ist halt auch schon krass. Also man kriegt halt irgendwie so Uhren für 74.000, aber dann kriegt man halt auch schon eine für, in Anführungsstrichen, für 7.000.
Ja.
Da kriegst du halt mal einen Colnago für.
Es ist absurd. Aber es ist natürlich absolutes Fashion-Piece und Lifestyle-Ding, das verstehe ich schon. Ich bin wirklich auch sehr stolz immer noch darauf, mit Breitling Ambassador zu sein und so. Und diese Welt ist sehr faszinierend für mich. Aber wenn man natürlich die Preise dahinter sieht, also sowas wie 74.000 Euro, Digga, da hätte ich auch irgendwie Angst, dass sie mir die Hand abhacken. Wenn das, ja. jemand, der sich so auskennt, so, yo.
Ja, vor allem, also da bin ich halt auch so durch und durch Schwabe, da bin ich halt auch so aufwachse. Die kann auch nicht mehr als Uhrzeit A zeigen, gell? Sowas kann ich da nicht nachvollziehen. Dann im Job darf ich sowieso nichts am Handgelenk tragen. Von dem her bin ich da überhaupt nicht gefährdet, auch nur annähernd Geld auszugeben.
Ist ja ungünstig, wenn der bei einer OP so die Uhr fehlen würde danach.
Oh, ja, auch. Ist auch einfach nicht sehr hygienisch, eine Uhr zu tragen, muss man sagen.
Okay. So, also ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt auf das Thema gekommen sind hinten raus, aber
ja, weil du gesagt hast, du schenkst mir eine Rolex.
Frohe Weihnachten. Ja. Eine Breitling, habe ich gedacht. Ich würde dir nur eine Breitling schenken, habe ich gesagt.
Entschuldigung, nur Breitling.
Du bringst mich jetzt Teufels Küche hier, ey. Nein. Frohe Weihnachten wünsche ich dir.
Frohe Weihnachten, lasst es euch gut gehen und seid nicht zu streng mit euch in den Feiertagen.
So sieht's aus. Seid einfach wie ich, lasst es euch gut gehen.
Tschüssi.